Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Ja, hallo zur Sendung am 23.03.25 auf 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de. Schön, dass ihr wieder bei Ausbruch reinhört. Diese Woche Dienstag am 18.03. war der Tag der politischen Gefangenen. Ein Tag später, am 19.03., bestätigt das BGH die Haftstrafe für Lina oder gegen Lina von 5 Jahren und 3 Monaten. Am 20.03. hat eine weitere Antifaschistin, die im Budapest-Komplex angeklagt ist, nach über 2 Jahren im Untergrund die Entscheidung getroffen, sich den Behörden zu stellen, um mit dem politischen Kampf in eine neue Phase zu gehen. Said, der ebenfalls mit 6 weiteren Angeklagten im Januar sich gestellt hatte, sitzt weiterhin in Abschiebehaft und es besteht große Sorge, dass er nach Ungarn ausgeliefert wird. Said hat keine deutsche Staatsbürgerschaft und gegen ihn liegt, anders als beim Rest der Verfolgten, kein deutscher, sondern nur ein, also was heißt nur, ein europäischer Haftbefehl aus Ungarn vor. Ja, aktuell gibt es einen offenen Brief, unter anderem von der Internationalen Liga für Menschenrechte und dem Komitee für Grundrecht und Demokratie, mit dem Titel »Die drohende Auslieferung von Said A. nach Ungarn stoppen«. Auf den wollen wir gerne hinweisen. Ihr findet den Brief auf den Seiten der Organisation und es gibt die Möglichkeit, den Brief als Organisation mit zu unterzeichnen. Wir sind in jedem Fall in Gedanken bei euch und ja, wünschen Freiheit und Glück für alle AntifaschistInnen in Gefangenschaft und im Untergrund. Heute in der Sendung haben wir wieder was zur Repression an den Rändern Europas, einen Bericht zur Urteilsbestätigung gegen Lina. Wir haben die kämpferische und bewegende Prozesserklärung von Maja vor dem Gericht in Budapest für euch eingesprochen und ein paar News aus der Ausbruchredaktion zum A-Radio Network. Wir starten in die Sendung mit einem kurzen Beitrag aus der Rubrik Repression an den Rändern Europas mit einer Meldung vom 17. März von Border Monitoring Calais unter dem Titel »Ein fataler Einsatz«. Steht dort.
Die französische NGO Utopia 56 macht das fatale Fehlverhalten eines Angehörigen der Gendarmerie beim Grenzübergang bei Calais öffentlich. Vergangenen Herbst soll besagter Gendarm den Luftschlauch eines Bootes durchstochen haben, das sich bereits im Wasser befand, woraufhin Panik auf dem Boot ausbrach und eine junge Frau zu ertrinken drohte. Die Frau überlebte knapp, trug aber schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen davon. Während die Verwaltung der Gendarmerie die Vorwürfe abstreitet, hat Utopia 56 nun die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Der Fall ereignete sich am 7. November 2024 an einem Strand in der Nähe von Calais. Freiwillige von Utopia 56 trafen dort am frühen Morgen auf 7 Männer, die nach einer gescheiterten Bootspassage durchnässt waren. Zitat, während das Team heißen Tee und trockene Kleidung verteilt, berichten die Menschen von der vergangenen Nacht, heißt es in der Pressemitteilung der Organisation. Die Männer berichteten, dass kurz nach der Abfahrt des Bootes der Motor ausgefallen sei. Der Wind und die Wellen hätten das Schlauchboot dann zu den Felsen entlang der Küste getrieben und ein dort anwesender Gendarm habe einen der Schläuche durchstochen, was eine Panik ausgelöst habe. Laut Utopia 56 stimmen die Aussagen der 7 Männer und die eines später angetroffenen weiteren Bootsinsassen mit der eines weiteren Zeugen darin überein, dass eine Person im Boot infolge dieser Situation beinahe ertrunken wäre. Alle berichten, wie Menschen in der Panik über Bord gegangen seien und wie einer von ihnen den Namen einer Frau rief. Die Männer seien dann nach ihr getaucht und hätten versucht, sie zu finden und ihren Körper auf die Felsen zu hieven. Einer der Männer, mit denen wir gesprochen haben, erklärte, dass er mit Hilfe eines anderen Passagiers eine Herzmassage begonnen habe, während die Polizei in der Nähe nicht eingriff. Den Zeugen zufolge dauerte es fast eine Stunde, bis sich ein Gendarm näherte und schließlich den Notruf absetzte. Die bewusstlose Frau sei dann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Inzwischen sei die Frau zu ihrer Familie in die Türkei zurückgekehrt, leide jedoch an Schädigungen des Gehirns, die auf den Sauerstoffmangel während des Vorfalls zurückzuführen seien. Ihr Zustand erfordert Rehabilitation, um wieder laufen zu können, sowie umfangreiche und langfristige Pflege, um ihre Verbrennungen zu behandeln, die durch die Mischung des Benzins mit dem Salzwasser entstanden sind. Angesichts der Schwere der Vorfälle informiert Utopia 56 am 4. März 2025 die zuständige Staatsanwaltschaft in Boulogne-sur-Mer, um etwas mehr Licht in das Geschehen jener Nacht zu bringen. Auch wenn es der Regierung und der Verwaltung nicht gefällt, werden wir weiterhin das Wort der Menschen, denen wir an der Küste begegnen, in die Welt tragen. Die Zeugen, die aus Furcht vor negativen Konsequenzen selbst keine Strafanzeige erstattet hatten, haben sich damit einverstanden erklärt, ihre Aussagen anonymisiert weiterzugeben. Utopia 56 erinnert daran, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Bei ihren systematischen Suchfahrten entlang der Küste erfahren die Teams der NGO immer wieder von Versuchen, bereits im Wasser befindliche Schlauchboote durch Aufstechen oder mit Hilfe von CS-Gas aufzuhalten, obwohl dies verboten ist. Utopia 56 erinnert an die jüngst erklärte Absicht des französischen Innenministers Bruno Retailleau, das Einsatzprotokoll abzuändern, dass ein Abfangen im Wasser möglich sein soll. Dies würde diese Praxis mit ihren dramatischen Folgen systematisieren.
Mehr Infos zu Repression und No-Border-Aktivismus an der EU-Außengrenze bei Calais findet ihr unter calais.bordermonitoring.eu. Und wir hören jetzt einen Beitrag von Thomas zu Lina.
Am 31. Mai 2023 hat das Oberlandesgericht mehrere Antifaschistinnen und Antifaschisten verurteilt wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, gefährlicher Körperverletzung und anderer Delikte. Ihnen allen, darunter Lina E., wurde vorgeworfen, sich zusammengeschlossen zu haben, um Mitglieder der rechtsextremen Szene körperlich anzugehen. Lina wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 5 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Die Generalbundesanwaltschaft, aber auch Lina haben gegen jenes Urteil von 2023 Revision eingelegt. Hier in der Sendung Ausbruch haben wir dann über die Revisionsverhandlungen vom 6. Februar 2025 berichtet. Und vor wenigen Tagen, am 19. März, hat der Bundesgerichtshof sein Urteil gesprochen. Es hat sämtliche Revisionen, also jene von Lina, aber auch die des Generalbundesanwaltes, im vollen Umfange verworfen. Damit ist nun die Strafe gegen Lina in Höhe von 5 Jahren und 3 Monaten rechtskräftig. Lina hat insbesondere die Verurteilung in einem konkreten Fall angefochten. Das hat der Senat allerdings gebilligt. Und soweit der Generalbundesanwalt auch den Freispruch in einer Sache beanstandet hatte, wurde auch das gebilligt. Lina hat schon über 2,5 Jahre in Untersuchungshaft verbracht. Sie wurde ja dann im Jahre 2023 nach der Urteilsverkündung auf freien Fuß gesetzt. So wird sie deshalb in den nächsten Wochen damit rechnen müssen, dass der Generalbundesanwalt sie zum Strafantritt lädt. Sie wird dann wieder einrücken müssen ins Gefängnis, die restlichen Jahre absitzen. Ob Lina in den Genuss der Zweidrittelregelung kommt, das heißt, ob man sie nach 2/3 der Freiheitsstrafe auf freien Fuß setzen wird, das ist noch offen. Immerhin, Lina ist seit Mai 2023 auf freiem Fuß, konnte sich halbwegs frei bewegen, aber jetzt wieder ins Gefängnis zurückzumüssen, ist natürlich eine Aussicht, die für keinen Menschen, insbesondere aber auch nicht für Lina, besonders erfreulich ist. Dass das Urteil vom Bundesgerichtshof am Ende im vollen Umfange gehalten wurde, überrascht mich letztlich nicht. Entschieden hat das der 3. Strafsenat und der ist für die politischen Strafsachen in Deutschland zuständig und auch für seine sehr konservative Haltung bekannt oder auch berüchtigt, ganz wie man möchte. Die Revisionen der anderen Angeklagten, die im Mai 2023 verurteilt wurden, dürften dann in den nächsten Tagen oder Wochen im schriftlichen Verfahren erledigt und verworfen werden. Aber es stehen ja noch ganz, ganz viele weitere Verfahren im Antifa-Ost-Komplex an, denn das Verfahren um Lina war letztlich das Pilotverfahren. Wie es sich in diesen Fällen dann verhalten wird, hört ihr hier weiter auf Radio Dreieckland in der Sendung Ausbruch.
Gruźna poka, apokalipsa, winy kolni mignuj moka. Daka pukalipsa, bani lora, te sufoka. Kiedy la precio sulli, villi, villa, Europa. Pe subteran rămân tare ca roca, tare ca Rocky. Văzând eu nedreptatea până mă dor ochii. Se îmbogățesc arhimandriții popii, curbi se torbi. Rămân un visător când văd în survol în urbea orbilor cum vă mănâncă corbi. Fie ce-o fi visez implozii în viața imobiliară. Unde dai că cer sau să te cam de afară. Sunt foc și pară, nu-i nimic de spus, unii au surplus, iar cei săraci ori fac naveta, ori se cară. Se pune vina, iar pe vinituri bagă vrajbă. N-am mâncat căcat, mereu se arată mulți vitej. Un prilej, apucam astăzi de vrei. Sunteți vinituri de două generații de pe lângă dej. Apocalipsa, prin prisma ultimelor dezvoltări, parcă pocoi, pocoi, mai simt o lipsa. Plătești în mână șturi ca pe lipscan până îți pică fisa. Că e o mare vrăjeală tot ce ni s-a zis, ce ni s-a promis. În orașul lui o să urmeze un nou compromis și noi cosă. Așteptăm până faptele s-au prescris, să n-ați te prezis. Nu critica fără a pune mâna să ceva. În apoca loca, unde proprietarii vor a te scroca. Vopsesc o pistă cu roșu, tu aplauz ca foca. Te lauzi că ăsta e locul unde poți evolua. Dureri de cap te vor lua, personal n-o lua. Corporații spațiul verde au adoptat, spațiul public au acaparat, pregătit pentru privatizare. Trebuie organizare, zic apăsat, să luăm înapoi a noastră așezare. Vremea-i de luptat.
Back to the drawing board.
Hai încolo șvar, mai dă încolo de inflație. Că face să simți că ești plătit în bolivar. Chinceșvarul știu ce reprezintă țării far. Ține mii de oameni în ghetto, acoperă ce e maghiar. Bocte, rubi, blătecar, vă școlesc de pat, arăt că e necesar. Îți au ochii cu servicii rentăcar. Când abia-ți permis să închiriezi apartament, totu-i despre performanță și randament. Profitul e adevăratul sacrament. Zic în mod evident, toxic comportament, liric bombardament. Când au un vilag întreg establishment, să-i numim pe cei care profită fără menajament. Toți politicienii, securiștii, specialiștii specializați în furăciune, manipulare și înșelăciune. De fapt rețeta clasică la Caritas. Banii, 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 banii.
Das war ein Song von Besna Minti, Narkolapsia. Ja, im Februar fand die Vorverhandlung von Maya vor dem Gericht in Budapest statt. Maya ist ein Deal von 14 Jahren Haft bei gleichzeitigem Schuldeingeständnis angeboten worden. Maya hat diesen Deal abgelehnt und stattdessen eine kämpferische und, wie ich finde, sehr bewegende Prozesserklärung vorgelesen, die wir für euch eingesprochen haben. Ich habe etwas zu sagen. Möchte Ihnen, die den ungarischen Staat und seine BürgerInnen repräsentieren und in Ihrem Namen zu Richtervermögen sprechen. Genauso wie zu allen Menschen, die mir Gehör schenken. Ich weiß, ich stehe hier heute nicht alleine und dies zu erfahren erfüllt mich mit tiefster Dankbarkeit. Auch bin ich in diesem Verfahren nicht alleine angeklagt. Die Repression besitzt eine bedrückende Kontinuität. Noch was ich heute verlese, spricht bloß für mich. Alles andere erschien mir anmaßend. Dabei sei doch eins sicher gesagt, ich stünde heute nicht hier, wüsste ich nicht um die vielen flammenden Herzen der Mitmenschlichkeit und Solidarität. So stehe ich nun hier, bin in Fesseln gelegt und werde angeklagt in einem Land, für das ich als nonbinärer Mensch, als Maya, nicht existiere. Es ist ein Staat, der ganz offen Menschen wegen ihrer Sexualität oder ihrem Geschlecht ausgrenzt und separiert. Ich bin angeklagt von einem europäischen Staat, weil ich Antifaschistin bin. Trotz dessen entschied ich mich zu sprechen. Denn ich stehe heute hier, weil ich vor 8 Monaten mit einem Akt des Rechtsbruchs entführt und hierher ausgeliefert wurde. von einem Land, dessen Verfassung versprach, meine Würde zu achten und zu schützen, doch dessen vermeintlich rechtsstaatlichen Organe sich über das höchste deutsche Gericht hinwegsetzen, um ihres illegalen Handelns und des mir hier drohenden wissend. Sie brachten mich in ein Land, dessen Bekenntnisse zu Menschenrechten und demokratischen Prinzipien selbst bereits auf dem Papier verblassen und in dessen Verließen Menschen landen, die es wagen, die Selbstbestimmtheit aller Menschen zu verteidigen, die es wagen, nie wieder Faschismus zu versprechen. Mir ist bewusst, ich stehe hier, da meine Geburt ein Versprechen barg, aus dem ich erwuchs. Es ist jenes Versprechen, Mensch zu sein. Es erwuchs nie allein, nie gänzlich frei, privilegiert und doch voller Leid. Immer nach dem suchend, wie wir es vollbringen können, dass nie wieder das geschieht, was kein Teufel vollbringen kann. Fähig dazu war und ist allein der Mensch. So erschafft er noch heute totalitäre, unterdrückende und vernichtende Staatsgebilde, getrieben von Hass und Neid, fliehend vor der Unvollkommenheit. Der Mensch erschuf die Shoah und mehr Grausamkeit, als der Himmel Sterne schenkt. Wobei er jedoch gleichzeitig nie die Hoffnung auf einen friedlichen Morgen verlor. Ich werde angeklagt von einer Staatsanwaltschaft, die in meinem Inneren flammenden Hass zu erkennen vermag, während sie in jenen Menschen die TäterInnen und Verbrechen des Holocausts glorifizieren als eine Minderheit, die es zu schützen gilt, betrachtet. So ist es unerlässlich klarzustellen, dass die Staatsanwaltschaft behauptet, ich hätte Menschen körperlich angegriffen, die vor 2 Jahren in diese Stadt kamen, um am sogenannten Tag der Ehre teilzunehmen. Dabei handelt es sich um Tage mit Demonstrationen, Wanderungen und Konzerten, die als internationales Treffen für Rechtsextreme dienen, legitimiert und gefördert von staatlichen Akteuren. Dort versammeln sich Menschen, um voller Stolz und offener Verehrung jene Wege zu schreiten, welche einst deutsche und ungarische Faschisten wählten, um vor ihrer Verantwortung als Mörder zu fliehen. Sie feiern bei Konzerten von tiefst rassistischen und antisemitischen Bands, die zu Hass und Gewalt aufrufen und spenden so Geld an rechtsterroristische Netzwerke wie Blood and Honor. Und nun haben wir uns heute hier versammelt, um einen Gerichtsprozess vorzubereiten, in dem ich bereits verurteilt bin, in dem die U-Haft bereits die Vollstreckung einer Strafe darstellt. Bin ich doch seit 8 Monaten mit Haftbedingungen konfrontiert, die gegen Ungarns Zusicherung verstoßen. Weder die European Prison Rules noch die Nelson Mandela Rules der Vereinten Nationen werden geachtet. Dies geschieht, indem ich mit fortwährender Langzeit Einzelhaft, heißt konkret weniger als 30 Minuten menschlichen Kontakt am Tag, konfrontiert werde, seit über 200 Tagen. Es ist eine Untersuchungshaft, in der ich nicht studieren, nicht arbeiten darf, in der mir weder ausreichend Bücher noch benötigte Vitaminpräparate oder rechtzeitige Arztbesuche gewährt wurden, in der es an genügend Tageslicht und gesundem Essen fehlt. Ich wurde ausgeliefert an ein Gefängnis, das erniedrigende und entwürdigende Sicherungsmaßnahmen verhängt, für die bis heute jede Begründung und Erklärung fehlt. Auf Nachfrage wird geschwiegen, und so musste ich selbst in meiner Zelle bei offiziellen Besuchen oder Skype-Telefonaten Handschellen tragen. Ich wurde mittlerweile von mehreren Dutzend Menschen gezwungen, mich vor ihnen nackt zu entkleiden, und traute mich vor Scham trotzdem nicht, mich in meiner Zelle umzuziehen, da dort 3 Monate lang illegal eine Kamera hing. Geblieben sind bis heute die Bettwanzen und Kakerlaken sowie das Licht der stündlichen Kontrollen, das mir nachts den Schlaf raubt. Schlaf, in dem ich davon träume, endlich meine Familie in den Arm zu nehmen. Menschen, an deren Seite ich nicht trauern durfte und die ich nur 2 Stunden im Monat hinter Plexiglasscheiben sehen darf. Ich stehe heute hier und trage bereits seelischen und körperlichen Schaden in mir. Mein Sehvermögen schwindet und mein Körper ermattet, während das Gefängnis mich dazu zwingt, Selbstgespräche zu führen, indem es, begründet mit meiner queeren Identität, genügend Kontakt zu Mitgefangenen untersagt. Es geht einzig und allein darum, mich zu bestrafen und zu brechen in meinem Lebendigsein. Verantwortlich dafür ist nicht alleine die ungarische Justiz, sondern auch, entgegen ihrer Behauptung, jedes Gericht, das die U-Haft verlängerte. Zuletzt taten sie dies für die kommenden 2,5 Jahre oder bis zum Ende dieses Prozesses. Dass ich heute hier alleine auf der Anklagebank sitze, hat Gründe. Denn die ungarische Justiz hat mittlerweile jede Glaubwürdigkeit verloren und so verweigern andere europäische Gerichte die Kooperation. Das ist richtig so. Auch dieses Verfahren gegen mich hätte in Deutschland stattfinden sollen, zusammen mit allen anderen dort Angeklagten, wo ich mich hätte verteidigen und vorbereiten können. Ich erwarte, dass dem nun endlich ein Ende gesetzt wird, dass mir ermöglicht wird, mich gleichberechtigt und nicht jeder Möglichkeit zur Selbstentfaltung beraubt auf einen Gerichtsprozess vorbereiten kann, dass ich nicht länger mit menschenunwürdiger Einzelhaft bestraft werde, die langfristige Schäden hinterlässt, die mir schon jetzt Kraft raubt. Nicht allein die Haftbedingungen schaffen eine Bestrafung, die zu verurteilen ist, sondern auch die Tatsache, dass objektiv keine Flucht- oder Wiederholungsgefahr besteht. Weder bin ich vor der Festnahme über einen Monat zuvor ausgestellten Haftbefehl von deutschen oder ungarischen Behörden in Kenntnis gesetzt worden, noch habe ich je verlauten lassen, mich irgendwelchen Verfahren entziehen zu wollen. Ich möchte festhalten, dass ich mich gegen vermeintliche Beweismittel verteidigen soll, die ich nicht sehen durfte. Bis heute fehlt mir das vollständige Aktenmaterial. Ich soll mich gegen eine Anklageschrift verteidigen, dessen Aktenberge mir nicht übersetzt wurden, die ich größtenteils nur in ungarischer Sprache geschrieben bekam. Ich soll mich vorbereiten, während meine Anwälte immer wieder am Gefängnistor abgewiesen werden. Anwälte, die mir nicht die Akten zeigen durften, und nun erwarten sie von mir, dass ich mich zu einer Anklageschrift äußere, die bloß aus reinen Hypothesen besteht, in der ich kein einziges Wort finden kann, das mein Leben, meine Persönlichkeit skizziert und auf Tatsachen beruht, geschweige denn erklärt, wie die Behauptung zustande kommt, ich wäre Teil einer kriminellen Vereinigung. Sie erwarten allen Ernstes von mir, dass ich diese Behauptungen zu meinen eigenen mache, sie gestehe und mich dann für die Zeitspanne meiner gerade erst vergangenen Jugend hinter Gitter sperren lasse, für 14 Jahre im strengsten Vollzug, ohne Bewährungsmöglichkeiten, nur um ihnen die Blöße, wenn ihren fragilen Sätzen am Mangel aus Glaubwürdigkeit in sich zusammenfallen lassen, zu ersparen? Sehr geehrte Staatsanwaltschaft, seien Sie doch so ehrlich. Sie hoffen, mich hungert die Isolation aus und erzwingt ein Urteil ohne Gerichtsprozess. Ich muss feststellen, dass ich seit 14 Monaten inhaftiert bin. Seit dem 11.12.23 meines vorherigen Lebens entrissen, der Möglichkeit beraubt, mein Studium zu beginnen und meine Arbeit fortzusetzen, entrissen meiner Familie, beraubt der Möglichkeit, sie zu stützen und zu partizipieren an einer Gesellschaft, zu der ich etwas beitragen möchte, beraubt der Notwendigkeit, mich als Mensch zu entfalten und zu verwirklichen. Ich wurde all dessen beraubt, mit dem Ziel, mich als politischen Menschen zu zerreißen. Doch mir sind noch die Worte geblieben, die ich schreibe und spreche. Dies zu tun werde ich nicht sein lassen, solange ich bin und denke. So schrieb auch ich eine Anklageschrift. Sie erzählt von dem, was ich im vergangenen Jahr erlebte. Sie half mir, die Wunden auszuhalten und findet sich zum Teil in dem, was ich hier vortrage. Ich verschweige ihre beklemmenden Details, da es heute und in diesem Prozess um viel mehr geht als um mich selbst. Es geht um die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und ob wir staatliches Handeln akzeptieren können, wenn es unseren moralischen Werten widerspricht. Weder bin ich in diesem Land zu Hause, noch habe ich es vollbracht, seine Sprache zu erlernen. Doch ich weiß, was es seinen Bürgern antut, habe gehört, wie es jene Menschen behandelt, die ihm schutzlos ausgeliefert sind. Ja, ich hörte Schreie und Schläge aus anderen Zellen, das Wimmern und Weinen, Wut und Verzweiflung, die mit der Zeit jede menschliche Melodie verliert. Ich sah verlorene und verängstigte Blicke, vernahm verachtende Worte, die entstehen, wenn Menschen Systeme und Orte erschaffen, wo sie versuchen, einander den freien Willen zu nehmen und des anderen Macht zu kreieren und zu füllen mit richtenden Worten und strafenden Taten. Ich habe Gefängnisse in Deutschland und Ungarn gesehen und möchte behaupten, hier werden Menschen ihrer Würde beraubt, egal ob sie wachen oder bewacht werden. Ich kann mir nicht anmaßen, über die Menschen zu urteilen, die ich dort traf, weiß bloß, dass die Gesellschaft hier versagt. Im Bewusstsein dessen kann ich die Momente nicht verleugnen, in denen ich am Schreibtisch meiner Zelle sitze und es mir unmöglich erscheint, die Schönheit der Welt bei mir zu behalten. Mein Geist folgt bloß dem Leid von Mitgefangenen, unterbrochen vom Pochen eigener Wunden. Es flieht vor der Unmacht, verehrt sich im Gefühl der Machtlosigkeit, entrissen meinem Körper, entrissen dem Gestern und dem Morgen. Dann sehe ich bloß, was gerade unerreichbar scheint. doch aus dem für mich Menschsein keimt, dem Vermächtnis meiner Gemeinsamkeiten zu suchen, ohne den Menschen für sein Wesen, seinen Körper und seine Fähigkeiten zu verurteilen, dem Versuchen, gemeinsam Wertvolles zu erschaffen, ohne dafür auszubeuten und zu unterdrücken, zu vermögen, einander Scheitern zu verzeihen, ohne dabei zu schweigen und schließlich zu bewundern, wie aus all dem Vertrauen keimt, auf einen kommenden, friedvollen Morgen. Doch die Tränen des Pein verblassen, spätestens dann, wenn ich eure Briefe lese, mir die Zeitung von der Welt berichtet und ich erfahre, dass ihre Utopien Menschen erhalten. Menschen, die nicht verlassen sind von Selbstverständlichkeiten und moralischen Werten, die bereit sind, sie zu verteidigen und zu erschaffen, die vermögen, nicht wegzuschauen, wo Menschen Grausames vollbringen, suchen die menschliche Unvollkommenheit, welche weder lähmt noch verbittert. Stattdessen lebt im Versuch der Kreativität und Solidarität, suchend einen Weg raus aus der von Macht, Gier und Selbstgefälligkeit angetriebenen Gewalt. Ich bewundere jede Alltäglichkeit, die versucht, die Komplexität unserer Welt zu begreifen und dort handelt, wo es Menschen möglich scheint. Ich möchte mit jenen den Weg teilen, die zweifeln, ohne ihre Moral und Zärtlichkeit einzutauschen gegen trügerische Versprechen von individuellem Glück. Die achtet alle, die versuchen, die Menschlichkeit als eins zu begreifen und es vollbringen, damit die Einzigartigkeit eines jeden Menschen, die aus dem keimte, was dieser erfuhr, nicht aus dem Blick zu verlieren. Es ist kein vollkommenes Sein, nein, wir scheitern. Wir können weder uns selbst noch der Welt entfliehen. Doch wir vermögen es zu handeln, können lernen, einander und uns selbst zu vertrauen, sind fähig, dann über uns selbst hinauszuwachsen, wenn wir versuchen zu verstehen, zu begreifen und aus dem Impuls der Mitmenschlichkeit entscheiden. Wir vermögen, dort zu helfen, wo es brennt, dort, wo Schutz fehlt und Menschen fliehen, können teilen und dort verweilen, wo der Schmerz, das Leid größer ist, immer wissend, nicht alleine zu sein. Nun kann auch ich nicht verhindern, dass immer öfter meine Augen schmerzen und vor Müdigkeit zufallen und die Sinne versagen. Doch selbst mit geschlossenem Augenlid lässt sich nicht davor entfliehen, dass Kriege, Hunger, Umweltzerstörung und ungerechte Verteilung nach wie vor schmerzende Tatsachen schaffen. Noch immer wütet ein Angriffskrieg in Europa. Es lässt sich nicht übersehen, dass Faschismus und sein Gefolge erneut Wurzeln schlägt, ob auf einem vermeintlich fernen Kontinent oder im benachbarten Garten. Totalitäre Sehnsüchte und autoritäres Verfangen in unseren Gesellschaften, Ausgrenzung und Abschottung erfahren eine Renaissance. Ich frage mich, was geschieht, wenn alle bloß noch sich selbst retten? Entfliehen wir so der kollektiven Ohnmacht? Wohin lassen wir uns treiben von Angst und Verzweiflung? Ich habe selbst in den letzten Wochen erlebt, wie diese es vollbringen, Geist und Körper zu lähmen, wie sie mich dazu bewegten, die Hoffnung an den Nagel zu hängen, um mich abzuwenden vom Leben. Doch dann habe ich an dem Ort, wo seit Monaten kein Sonnenstrahl hinfällt, eine zarte Pflanze keimen sehen, wissend, der Winter wird weichen. An ihrer Seite musste ich mir eingestehen, dass, seit dieser Ort noch so Hölle auf Erden, dort Blumen gedeihen können, ob in Mauerritzen oder in meinem Sein. Es braucht dazu nicht viel, wohl zuerst das Vertrauen darauf, dass Mut und Zuversicht aus Kleinem Großes schaffen. Denn aus ihnen entsprießt Resilienz gegen das Warten auf bessere Tage, in denen wir erfahren, dass uns jedes Handeln bestimmt, was in unserem Vorgarten zweigt und blüht am kommenden Frühlingstagen. Oft weiß ich nicht wie, weiß bloß Wagen ist nötig. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir, es ist möglich, indem wir fremden Menschen begegnen wie uns selbst. Heute sehe ich einige eurer Gesichter, habe gelesen von Träumen, durfte Lebenszeit teilen, Solidarität verspüren und euch bewundern und beneiden, wie ihr für ein Menschsein einsteht, das sich widersetzt, verrostete Grenzen aus kalten Eisen in Wort und Denken überwindet und sich entfaltet im queeren, liebenden Sein, in feministischer Selbstermächtigung, grenzenloser Mitmenschlichkeit und all den emanzipatorischen Kämpfen für Gerechtigkeit unter allen Menschen. Nun findet mein Wort für heute bald ein Ende. Wenn nötig, werde ich widersprechen, erst recht, wenn Mensch mich hier weiter in Fesseln legt, einsperrt und versucht, mit Gewalt meine Würde zu brechen. Denn ja, es geht ja heute nach wie vor um die Frage eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Um die Frage, wie es zugelassen wird, dass ich diesen Haftbedingungen ausgesetzt bin und versucht wird, mich auf diese erniedrigende und verletzende Art und Weise zu bestrafen. Es liegt jedoch nicht in meiner Hand, dies zu ändern. Deutsche Behörden haben mich ausgeliefert und ihr höchstes Gericht missachtet. Ungarn bricht Zusicherung und europäisches Recht, einmal mehr zeigend, wie es sich entfernt von vermeintlich demokratischen Werten. Mir bleibt nur davon zu berichten, zu widersprechen und an alle zu appellieren, es ebenfalls zu tun. Ich weiß, all dies zu erfahren ist nicht allein mein und so hoffe ich, meine Worte erreichen auch jene, die dafür, dass sie gegen Rechtsextremismus, Faschismus, Patriarchat, Ausbeutung von Natur und Mensch, gegen strukturelle und rassistische Gewalt und Repression aufbegehren, Alternativen schaffen und dabei Emanzipation, queeres Sein und ein würdevolles Leben aller einstehen, verfolgt und eingesperrt werden. Sie alle sollen wissen, in Gedanken und Worten bin ich bei Ihnen. Mögen Sie bald frei sein. Mein letztes Wort gehört meiner Familie, Freundinnen, GefährtInnen, AnwältInnen und all jenen Menschen, die unverfroren an unserer Seite stehen. Ihr zeigt mir, Utopien von einer besseren Welt sind gar nicht so fern. Ihr füllt mich mit Lebenskraft, haltet geborgen mein pochendes Herz und erschafft immer wieder das Wissen, in mir hier nicht zugrunde zu gehen. Ich weiß, die Dankbarkeit lässt mich dafür kämpfen, es euch eines Tages zurückzugeben. Ich habe euch verdammt lieb. Und allen anderen möchte ich aufrichtig Dankbarkeit aussprechen dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, mir zuzuhören.
Soy mala hierba, obsidiana afilada, mi piedra perfecta, mi cuerpo seguro, performa lo impuro, mi hermana loba, aullan conmigo, no vine a silenciar toda vuestra mierda si toca, a una a toda violenta. Porque nuestra venganza es la alegría, nuestra balanza es la anarquía y el feminismo impregnó nuestra vida, actitud combativa, nos queremos vivas, somos animales, la tierra es nuestro templo, plantemos semillas. De rebeldía. Porque nuestra venganza es autogestiva, nuestra balanza lucha día a día y la sororidad impregnó nuestra vida. Libera tu mente, somos animales, la tierra es nuestro templo, plantemos semillas de rebeldía. Porque nuestra venganza es la alegría, nuestra balanza es la anarquía y el feminismo impregnó nuestra vida, actitud combativa, nos queremos vivas, somos animales, la tierra es nuestro templo, plantemos semillas. Quedando atrás, me puede la ansia de volar. Nunca hubo rumbo fijo, había que probar.
Wir wollen noch eine erfreuliche Neuigkeit mit euch teilen. Und zwar freuen wir uns sehr darüber, mit unserem Redaktionskollektiv von Ausbruch mittlerweile Teil vom A-Radio Network zu sein. Also vom Anarchist and Anti-Authoritarian Radio Network. Das ist mega die tolle und spannende Sache und deswegen wollen wir euch ein bisschen davon erzählen. Ja, das A-Radio Network ist ein weltweites anarchistisches und anti-autoritäres Radionetzwerk. Das wurde gegründet, um Kontakte zwischen verschiedenen Kollektiven zu stärken, die Audiomaterial mit libertären Inhalten verbreiten, also eigene Sendungen, Radiosender oder Podcasts machen. Und bietet eben Austausch von internationalem Radiomaterial, also die Möglichkeit auf Nachrichten, Analysen, Kommentare, Berichte aus anarchistischer Perspektive zu wichtigen Themen aus aller Welt zugreifen zu können. Generell auch eine Plattform einfach für den Austausch zwischen anarchistischen und anti-autoritären Radiosendern und somit der ganzen Bewegung. Es gibt auch jährliche Treffen mit Workshops, Austausch und einem gemeinsamen Live-Broadcast. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Freuen uns auf die Vernetzung und den Austausch. Mit dabei sind Radiosender bzw. Sendungen aus Slowenien, Griechenland, Chile, Schweden, Großbritannien, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, USA und El Salvador. Auf der Internetseite vom A-Radio Network sind alle vorgestellt und verlinkt und es lohnt sich sicherlich mal da reinzuschauen. Da ich ja zum Beispiel weder Griechisch noch Schwedisch noch sonst was verstehe, finde ich es richtig toll, dass es über das Netzwerk auch einen monatlichen Podcast gibt, für den die einzelnen Radios Beiträge auf Englisch übersetzen, um sie so mehr HörerInnen zugänglich zu machen. Der Podcast vom A-Radio-Netzwerk heißt Bad News, Angry Voices from Around the World und es findet ihr auch online zum Streamen. Ja, also ganz heißer Tipp von uns, sich da mal durch die Seite zu klicken. Wir wollen die Sendung gerne enden mit einem Beitrag aus dem Bad News vom Januar 25. Und zwar haben die Menschen von Frequenz A aus Leipzig mit GenossInnen aus Georgien über die aktuelle Situation dort gesprochen. Sie haben gesprochen über Aufstände im Zusammenhang mit den Wahlen, die politische Lage im Allgemeinen und über bestehende progressive Initiativen. Das komplette Interview könnt ihr euch anhören auf frequenza.noblogs.org.
Bad News.
Bad news for the state.
Bad news for capital.
Bad news for patriarchy.
Bad news for all forms of domination.
Bad news. Angry voices from around the world.
Our monthly info show from anarchist and anti-authoritarian radio projects worldwide.
If these news are bad, I don't want to be good.
Hello, comrades. You are listening to the 87th edition of Bad News, Angry Voices from Around the World, a monthly collage of anti-authoritarian and anarchist radio network.
Hi, and thank you for finding time to talk with us. Maybe we can start with you introduce yourself with whatever name you prefer, pronoun, and any association which you represent, if you represent, which makes sense for the talk right now.
Okay, first, I'll be using the name K, which is, you know, a thing. I guess I would describe myself as a queer anarchist from Georgia. I don't have like an organizational affiliations. I know some people and work some with them from time to time, depending. The pronoun thing is like our language doesn't actually have it, but for English purposes, I use like he/they. Because, you know, but generally speaking, our language doesn't have it, so it's semi-irrelevant, I guess. I usually work depending on what's going on. Ironically, I sometimes have association with queer NGOs because we're the only organizations who work on queer subjects at all in our parts. There's no self-organized or independent things about it, so I have to associate them from time to time. Not all of them, but, you know, some. You know, so that's for introduction's sake.
Yeah, maybe we start with some kind of basics in case people listening doesn't really know why are we recording this interview. Maybe you can describe a little bit what was happening in the last couple of months in Georgia due to the elections and protests.
Okay, so Well, short version is that our current ruling party, which are the government, the so-called Georgian Dream, has been on uptick with their pro-Russian positions. Like, they're denying it themselves, but their rhetoric has changed drastically. They introduced a lot of new laws, which are, you know, parallel to type of laws Russia has introduced within its own borders, or, you know, it's a countries it has influenced us also have taken in similar types of law, like, for example, a foreign agent law, anti-LGBT law, stuff like that we usually think. And there has been an uptick on that drastically. The rhetoric has changed to be more openly right-wing and openly anti-Western, where type of thinking, type of stuff they usually say, like, it has been more subtle in the past. I wouldn't say this thing is new. Like, they've been in power for roughly over 12 years now, and they've been doing the same thing, but slower, like, a lot slower. The changes have been done incrementally, the influence was slower, it was paced differently. So, yeah, but in the last year, roughly 1 year, more than a year, I guess, would be, they had an uptick on that. They were pushing this type of pro-Russian agenda more in a harder way, in more open way in some regards. And recently, when there was an election in November, the polls have been meddled with. Like, we know it has been meddled with in different variations. We've seen some of it happen during the process. There are even international papers about it, like ODIHR or whatever they're called, have published that have been violations, etc. So we also rigged the elections to stay in power. All of our political parties refused to be part of a new parliament due to the election. It's not being fair. And they still created a new parliament, they still appointed new positions to each other, etc. So they're technically refusing to leave the post, even if, you know, our political actors aren't playing along with them. Yeah, so that's a short version, and we can get into details later on, I guess.
Georgia was in the news last month, maybe. And in the last couple of weeks, I don't see no information anymore. Can you maybe say, like, there was such a huge protest and also huge repressions against protesters. Is any protest going on right now or planned or is it settled and kind of situation is accepted? I don't know what's going on.
Protests have not stopped technically. There's a protest every day. There are several small marches during day. In the evenings, there are usually a sort of large gathering, but the format of a protest have changed. The initial police violence, which was present during the first couple of weeks of a first week roughly, for less than 2 weeks of a protest, has scaled back. Like, there's less confrontation with police, less arresting, and we scaled down a bit on all that. So protests kind of changed format into more quote-unquote peaceful, I guess. So it's less newsworthy for international news, I guess, because, you know, people are just standing in the streets. There are some incidents from time to time, but it's mostly everyday occurrence at this point. So, yeah.
Yeah, as the comrade already said, there is really spare information at the mainstream news, not only these days, but also in general. So maybe we can talk a little bit from your point of view about the movement or who is participating in these protests and how is it organized. For example, a lot of information here we can read about is from people like that are involved in kind of club scene in the cities. But I think there's also, I guess there's a big difference between the countryside and the cities, and also which parts of society is participating in what kind of protest and so on. Can you tell us a little bit about that?
So broadly speaking, these protests are everyone is participating. Everyone is involved. We're, like now that it has broken down to a smaller marches from time to time, like, people are trying to organize around their profession, our regional identity, etc., like making small marches around it. In a somewhat fascistic elements are also present, liberals, everyone, leftists, everyone is there to some degree. So the general consensus is the push towards removal of a current governmental rule, like that's the consensus part to a degree. But which part is demanding what is kind of mixed. So like where is the protest isn't technically organized. It's mostly autonomous. People are just gathering around. There's no leadership, etc. A lot of mostly Western-oriented media I've seen are trying to frame it as being built around opposition leadership, but opposition isn't present at this protest. They kind of disappeared from the scene as soon as the elections were over. For context, no one likes opposition here. Like, most of opposition or parties here were like in previous government. They were in part associated with the previous ruling party, which were also very bad. The current ruling party, Georgian Dream, came because the United National Movement, who was the previous ruling party, was very repressive. They're very cruel. They were built a police state, and a lot of police violence we see today is actually we're using the infrastructure which was built during the previous government. Like the current infrastructure is in shambles, to be honest. Like they haven't been maintaining it. Like the police force isn't as strong or, you know, as well equipped as it was during the times of United National Movement, but it's still there. So technically, opposition is basically something which is not popular in amongst most of demographic, I'd say. Like, most of people remember what were bad, etc. So, like, there's always attempt to frame it around some sort of leadership or some sort of organized political group, but it's kind of not fair. It's not to say that this process being autonomous is good on its own, because it's not. I have a lot of issues with what's going on, but we can go into when we get into details about the protest. But technically, it's large scale, mostly self-organized protests. There are some people who are trying to organize sort of like where to meet on which spot, but there's no leadership and stuff like that. People are just coming out on their own. And there are different demands, basically. But generally speaking, the big one is the removal of a current government. And the second biggest one is the new elections, which is honestly kind of questionable at this point. But, you know.
You say everybody is participating, but do the anarchists participate? Because it's not really an anarchist topic, so to say, what people will say, yeah, because it's about elections and unfair elections. If the anarchists participate, what is their agenda or message on the protest?
From what I know, like me, I am on protest from time to time, like not recently because I got exhausted by stagnation where, but I've been where I know some our anarchists who participate in Tbilisi or in our places, but the general idea, where general position is like we do not care about the whole pro-European, pro-Western agenda of general liberal political push or for new elections. We're mostly against the, you know, the police repression, the current government seizing power and trying to be more authoritarian and that sort of stuff. Where agenda is mostly to stop the police repressions, and, you know, the deterioration of whatever social structures we barely had to begin with, which are, you know, falling apart even more now. And, you know, we're the only few ones I've seen who consistently are asking for release of prisoners who have been, you know, caught during this process, have been brutalized by, and etc. Yeah, where position is from, you know, what kind of position you'd usually expect in this kind of situation. Like, we don't care about elections per se. We don't care about who's in charge. we're not for any oppositional group, of course, and you know, we are also critical of Western parts as well. So, you know, like, but it's mostly about removal of current regime, which is trying to become a nascent dictatorship, I guess I would call it. It's kind of going that way, it seems, you know, a type of puppet state, which Russia usually has around it.
And maybe you can tell us also a little bit about the queer movement then, because, of course, it's also a queer agenda due to all these attempts to implement like LGBT propaganda law and so on. But in general, as I know, Georgian society is not so queer friendly. Is this possible in this protest to push the queer agenda also through?
There have been attempts, like, you know, smaller protests here and where some people are using flags and stuff. Honestly, I don't think so. Like, there have been attempts to frame the fact that see how anti-LGBT law will affect you as well. But generally speaking, the society is rather conservative here due to influence of Orthodox Church in part, due to type of ethno-nationalism which is spread around and all that nonsense. So yeah, it's not very queer friendly. It's honestly, it's hostile at moments. The uptick in hostility has happened after we started introducing certain elements to it. I don't know if it was in news, where has been a news of a murder of a trans woman like recently, and there has been an attack on another one which, you know, was a somewhat unknown activist. So like it's a thing. A lot of queer people I know have started moving from the country even before elections as immigrants, mostly as refugees, honestly, because, you know, resources are sparse on that, to move on your own resource with your own money. I mean, as for queer movement, most of queer movement is captured within the NGO sphere. It's kind of how it goes here. A lot of stuff is, a lot of political elements are NGOized for different reasons, I guess. But generally speaking, all the queer organizations I know of, some I dislike, some are okay, some I work with from time to time, all are NGOs. And we can't escape that fact. We're beholden to, you know, international funds we're working with. We have to work even a framework of legality, having beneficiaries, providing services, etc. Partially because they provide services which are non-existent in the country. HIV, for example, HIV and AIDS screening is technically free, but known in this country, but not many use it. So some provide medications for that. Any type of sexual education doesn't exist in this country, so we also create brochures around it. And I'm talking about like very minimal basic stuff here, like providing specific healthcare, social housing, helping with transition, both socially, medically, or whatever you want to call it, however you want to go with it. Some organizations do that, like providing instructions how to change your name, how to demand change in your identification, etc., etc. But all of it is very NGOized because we are NGOs, we have to work in this framework, we can't go around it, and honestly, their funding isn't that much. Well, except of a couple of cases, mostly they don't receive that large amount of money and they don't structure themselves so that they have free funds for dependent action type cases. So yeah, it's not good, not good at all. Like it also kind of affects how, like, let's say queer community is structured around it, right? A lot of self-organization is not present here because of that, so yeah.
Fuck off! Fuck off! We want freedom! Freedom! All your racist, sexist borders! We don't need them! Need them!
Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Ja, bevor wir uns von euch verabschieden, habe ich noch ein paar Termintipps rausgesucht. Und zwar findet am 26.03. eine Veranstaltung statt im Susi-BewohnerInnen-Treff um 19 Uhr mit dem Titel Arbeitskämpfe und Widerstand in Myanmar, Erfahrungen, Perspektiven feministisch-syndikalistischer Solidarität entlang der globalen Textillieferkette. Das wird veranstaltet von der FAU Freiburg und hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Die Veranstaltungsbeschreibung findet ihr zum Beispiel auf taka.fr. Dann gibt es am 5. April um 18 Uhr eine Veranstaltung im Litz. Knast, Solidarität, Perspektive, Erfahrung aus 2 Jahren politischer Haft. Genau, da kommt Findus, der von 21 bis 23 in baden-württembergischen Knästen saß, ins Litz, um ja aus der Zeit und den Erfahrungen in Gefangenschaft zu berichten. Es gibt auch Küfer ab 18 Uhr und die Veranstaltung ist Teil der Reihe No Justice, No Peace, eine Veranstaltungsreihe zur politisch motivierten Justiz und Polizeigewalt von der Roten Hilfe Ortsgruppe Freiburg und des KTS Infoladens. Und am 29.04. wird im KUKA in Littenweiler in der Höllentalstraße 2 der Film Solidarität verbindet gezeigt. Das ist ein Film, der entstanden ist zum 100-jährigen Jubiläum der Roten Hilfe. Und im Anschluss wird gesprochen über Fragen wie, gibt es eine klar politisch motivierte Verfolgung von politisch Aktiven in Deutschland? Wie sieht Repression heute aus? Und vieles weitere. Veranstaltet wird es vom Referat für organisierte Solidarität und Antifaschismus der PH Freiburg. Wir hören uns dann wieder zur nächsten Ausbruchsendung am 27. April. Und ja, freuen uns bis dahin, wenn ihr Lust habt, mit uns Kontakt aufzunehmen. Das könnt ihr entweder per E-Mail machen an ausbruch@rdl.de oder ihr schreibt uns einen Brief und wir freuen uns ganz besonders über Post aus der JVA Freiburg. Da können immer Menschen, die in Gefangenschaft sitzen, mit uns Briefkontakt aufnehmen und wir verlesen auch gerne Dinge, wenn ihr Beiträge habt oder mit irgendwas gerne an die Öffentlichkeit möchtet, dann sind wir als Ausbruchssendung sehr gerne ein Sprachrohr dafür. Und zwar könnt ihr uns Post schicken an Redaktion Ausbruch bei Radio Dreieckland in der Adlerstraße 12 79098 in Freiburg. Ich wiederhole es nochmal. Redaktion Ausbruch bei Radio Dreieckland in der Adlerstraße 12 79098 in Freiburg. Ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall alles Gute. Und bevor ich es vergesse, der Hinweis, wenn ihr Probleme mit Repressionsbehörden habt, wenn blöde Post kommt, Vorladungen und so weiter, dann holt euch bitte Unterstützung und Beratung. Und zwar könnt ihr das tun, entweder beim Ermittlungsausschuss in Freiburg, da ist Sprechstunde in der KTS in der Basler Straße 103. Und zwar immer in den ungeraden Kalenderwochen um 19 Uhr. Und ihr könnt euch auch an die Rote Hilfe in Freiburg wenden. Da gibt es auch eine Sprechstunde. Und zwar findet die statt immer am ersten Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr im linken Zentrum, also im Litz in der Glümerstraße 2. Und am dritten Donnerstag im Monat um 20.30 Uhr im Büro für grenzenlose Solidarität. Das ist im Greta-Gelände. Ja, dann euch alles Gute und passt auf euch und aufeinander auf und lasst euch nicht erwischen. Bis bald. Me dijiste vengo, yo no dije nada. Me dijiste ahora, bailo con fantasma. Me dijiste miedo, yo te dije aguarda. Tus palabras pesan, las mías queman bisagra como un estallido. Mi garganta, como el fuego surge, como todo arrasa, como el miedo acciona, o el calor abraza, como el agua fluye y el silencio mata, y en el polvo aire, y en el aire calma, y en la cama frío, y en el frío palabra, y en la palabra hay fuego,
enfado, entre la alegría o el desagrado, está la sorpresa de tenerte al lado, compañera intensa, dialoguemos al encontrarnos, déjame saberme en otros quereres, déjame que sueñe nuevo amanecer.